Hallo, liebes olympisches Dorf. Hier ist Buster Berlin, hier ist Buster Benjamin, der Biathlet. Unter den Moderatoren, der kann sowohl scharf schießen als auch lange laufen. Es ist Montag, der 9. Februar, 26.
Mein Name ist Marcel Joppa. Ein herzliches Hallo auch von mir nach einem ereignisreichen Wochenende. Starten wir quasi in eine noch jungfräuliche Woche, machen wir doch das Beste draus.
Buster Berlin, der olympische Podcast, ein bisschen wie Lindsay Vonn mit Hals- und Beinbruch. Mutig gestartet, sie wollten alles, aber sind dann doch mannigfaltig gestürzt. Über die eigenen Beine gefallen praktisch.
Ich dachte gerade, du hast übrigens Biathlon gesagt, das würde ich dir ja abnehmen.
Ja, also es ist wahnsinnig viel passiert. Ich weiß gar nicht, wie lange wir miteinander reden wollen heute. Wir müssen natürlich über den Super Bowl und über Bad Bunny sprechen. Über Lindsay Vonn haben wir jetzt schon fast alles gesagt. Olympia ist angelaufen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen.
Genau, Dschungelcamp gab es ja gestern auch noch und dann nicht zu vergessen, der Krimi gestern im Ersten, also damit meine ich jetzt nicht den mehr als langweiligen und schlechten Tatort aus dem Saarland, sondern die heilige Inquisition, die Karin Mioska danach bei Tino Chrupalla gestartet hat.
Richtig, ja, er glüht ja auch heute noch, nachdem die Hexe verbrannt wurde.
Ich glaube, die Hexe hat sich selbst entzündet, so scharfzüngig und mit heißen Worten, wie sie da umgesprungen ist.
Deswegen hat die permanent zum Wassergas gegriffen, weil sie Angst hat, dass sie von innen aus voller Hass verbrennt.
Richtig, so ist es.
Okay, ja, da ist heute wieder viel, viel zu besprechen, viel vorgefallen, aber Leute, wir starten musikalisch.
Ich war doch nur Privatperson. Person, was macht das schon?
Ja, so ist es gewesen. Diesen Song habe ich gefunden auf dem Account bb12-de auf X. Privatperson Daniel Günther. Und das ist jetzt gerichtlich bestätigt.
Man merkt, du kommst noch so aus dem, das ist so der Lokalradio-Vibe, weißt du, so richtig schön über die Ramp noch drüber sprechen. Das hast du noch innerlich drin, Benjamin.
Back to the roots, sage ich nur.
Ja, absolut.
Okay, also es geht um Daniel Günther, der war bei Markus Lanz zu Gast und was danach passiert ist, war ja unfassbar. Also es war eine Aufzeichnung und nach der Aufzeichnung rief Markus Lanz bei Julian Reichelt von News an und sagte ihm, also was hat denn der Günther da gesagt? Oh, da bin ich ja ganz schockiert gewesen. Zwei Tage später wusste Lanz nicht mehr, dass er so schockiert gewesen ist von dem, was Günther gesagt hat und stellte dann Beatrix von Storch und behauptete, das sei nie gesagt worden. Mhm. Leute, wir vergessen so schnell.
Ja.
Der Nachrichtenfluss ist ein reißender Strom und darum vergisst man ja den ganzen Irrsinn so. Und deswegen müssen wir hin und wieder mal dran erinnern.
Ja, aber das Beste ist ja, dass auch Daniel Günther dann gesagt hat, nein, er sei ja gar nicht als Ministerpräsident bei Markus Lanz gewesen, sondern er hätte sich ja über Zensur und Ähnliches als Privatperson Daniel Günther geäußert. Herr Günther, so spannend sind Sie nicht, dass Sie als privater Daniel eingeladen werden. Ich glaube, Sie waren da durchaus im Amt und Würden des Ministerpräsidenten.
Herr Joppa, wählen Sie Ihre Worte sorgfältig, ansonsten geht es zur Not vor Gericht. Also, hier, LTO Online berichtet, Daniel Günther war bei Lanz kein Ministerpräsident.
Ach was.
News hat keinen Unterlassungsanspruch gegen das Land Schleswig-Holstein wegen Aussagen von Ministerpräsident Günther in der ZDF-Sendung Markus Lanz. Günther habe als Parteipolitiker und nicht als Ministerpräsident diskutiert. Also, es ist nicht im geringsten Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Er wurde da auch nicht vorgestellt als CDU-Parteivorsitzender in Schleswig-Holstein, sondern als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Und er hat in der Sendung gesagt, ich bin ja hier als Ministerpräsident. Aber ein deutsches Gericht, die sechste Kammer des schleswig-holsteinischen Verwaltungsgerichtes, kam zu dem Schluss, dass er sehr wohl dort als Privatperson gesprochen habe.
Verstehe. Also in unserem CDU-Grünen Schleswig-Holstein sind die Richter auf der Seite des Ministerpräsidenten. Überrascht mich jetzt überhaupt gar nicht. Aber es ist natürlich völliger Humbug. Und jeder, der sich das angeguckt hat, der weiß auch, dass das völliger Humbug ist. Da wird halt wieder die Realität so gemütlich verbogen, dass sie in das Weltbild passt und auch natürlich ins juristische Bild, dass er nicht belangt werden kann.
Du hast jetzt gerade die Unabhängigkeit der Richter in Frage gestellt. Das geht schon fast in Beschädigung eines Verfassungsorganes. Ich würde dich schon in Richtung verfassungsfeindlich einsortieren.
Ja, mach ruhig. Aber ich stehe mit beiden auf dem Grundgesetz, lieber Benjamin. Das ist allerdings recht fraglich bei manch anderem Akteur in dieser Geschichte.
Ja, wenn man mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz steht, kann man auch gut drauf rumtrampeln.
Na, das würde ich mir ja bitte schön verbieten, ja.
Hm, wir werden gleich nochmal kurz was zu Björn Höcke sagen. Da schließt sich dann der Kreis von Herrn Joppert zu Herrn Höcke. Aber vorher nochmal sei festgestellt, Daniel Günther ist dann Privatperson, wenn er es entscheidet, sich als Privatperson zu identifizieren.
Ja.
Und wer von euch da draußen das nicht akzeptiert, der wird in absehbarer Zeit mit dem echten Daniel Bekanntschaft machen.
Daniel, genug ist genug. Der Kleine von damals ist heute endlich am Zug. Ihr dachtet, ich hab eure Späße vergessen. Doch jetzt heißt es, sich fügen nach meinem Ermessen. Ein bisschen Fang hier, ein kleiner Stich dort. Ich bin das Gesetz und das letzte Wort. Schwarz ist mein Anzug, die Seele tiefrot. Ihr werdet euch fügen, notfalls per Verbot.
Und da sind sie wieder, No PC Tunes, der YouTube-Kanal mit diesem Lied über Daniel Günther. Ich muss sagen, No PC Tunes ist jetzt ein etablierter Teil der alternativen und kreativen neuen Medien, die zeigen, wo es lang geht.
Einfach super, ja, muss ich auch sagen. Und mir gefällt auch, dass wir sehr musikalisch heute sind im Wochenstart.
Ja, also möge man uns vor Gericht ziehen. Das ist, ich weiß gar nicht, wer hier die Urheberrechte hat. Ich vermute mal No PC Tunes.
Ja, klar.
Die werden sich hier eine goldene Nase an uns verdienen. Vielleicht sollten wir vorher mal fragen, was machen dürfen.
Du, die Macher haben es doch ganz häufig schon auch unter unserem Video, unter unserer Folge kommentiert, dass denen das sehr gut gefällt, wenn wir da als Webtipp das machen oder das spielen.
Ja.
Also sehe ich das doch mal ganz klar als Erlaubnis hier.
So. Und das ist total spannend, wenn wir das so sehen, und ich sehe das natürlich auch so und ich glaube, die Jungs sehen das auch so, dann ermöglicht uns KI viel musikalischer zu werden als vorher. Man muss natürlich vorher mit dem Ersteller dieses ganzen Dings trotzdem noch sprechen, also so viel ändert sich auch wieder nicht.
So gesehen, ja, richtig.
Ja, richtig. Aber,
aber
das
du
Ding
hast
ist halt,
vorhin auch im Vorgespräch mal gesagt, wenn du dich zum Beispiel auf X umschaust oder auch auf Insta und sowieso auf TikTok, was da für Ausschnitte aus Sendungen oder von Liedern auch in teilweise in Gänze zu sehen sind, da denkt man sich, das kann doch nicht legal sein. Weißt du, wir halten uns immer strikt an Regeln. Wir wissen, wie viel wir von wem und welchem Sender wo spielen dürfen, dass wir dann nicht belangt werden dürfen und der Großteil der Social-Media-Welt kümmert sich einfach einen feuchten Kehricht drum.
Ja, und weißt du, ich wurde als 17-Jähriger gebastelt, weil ich mir das gesamte Lebenskunstwerk von U2 runtergeladen habe bei Emuli. Und da gab es dann hier schönen Strafbefehl, beziehungsweise da gab es dann, ja, da muss man zahlen, da muss man 500 € zahlen, vor allem das gesamte Lebenswerk von U2, als wenn man den Schrott von Bono jemals gehört hätte. Man dachte sich, okay, die haben ja dieses tolle Lied gemacht, ja, das wird ja alles toll sein. Auf einmal hast du irgendwie 800 Lieder von U2 auf deinem Rechner und denkst dir so, wie ist das denn jetzt passiert? Das war damals so. Damals hat man also Urheberrecht gebrochen, indem man Musik geklaut hat. Also ich würde mal sagen, vorher war es sowieso Raub, wenn man für 12 Mark oder für 28 Mark eine CD gekauft hat und jemand wie der Sänger von Alphaville irgendwie mit einem Hit Big in Japan, naja gut, Forever Young gab es auch noch, aber Leute mit einem Hit wirklich das Leben in Saus und Braus verbracht haben. Das ist Raub, Leute.
Ja, und die Zeiten sind natürlich mit den ganzen Online-Diensten vorbei. Also da musst du dich jetzt schon ganz schön anstrengen, um also ich habe mir mal von einem Künstler sagen lassen, also mit deiner Musik, wenn du die rausbringst, Spotify oder wo auch immer, kriegst du eigentlich kaum mehr Geld zusammen. Das wirkliche Geld wird bei Konzerten und Tourneen gemacht.
Ja, ja, also ich ordne das jetzt mal irgendwie in den Nullerjahre. Da hieß es ja jetzt durch Mega-Upload von Kim Schmitz, Kim.com oder auch durch Emuli und Co., da wird die Musikindustrie sterben und die Fernsehindustrie wird sterben. Ich sehe das überhaupt nicht so. Es war damals eine Zeit, wo das Internet groß wurde und diese Leute wie Kim.com erstmal gezeigt haben, was damit möglich ist. Wenn man es erstmal illegal macht, zeigt man, wie es funktioniert. Das war also eine Form von Wilder Westen. Aber es war ja klar, dass darauf eine legale Antwort folgen musste. Die legale Antwort war dann Spotify und heute Netflix und Co. Also eigentlich sind das Pioniere, die zu einer gewissen Zeit natürlich kriminelle Dinge getan haben, die aber uns emotional und evolutional, von der Evolution her weitergebracht haben.
Und natürlich haben wir jetzt die nächste Revolution und da sind wir schon wieder bei No PC Tunes. Das ist natürlich KI und vor allem auch KI-Musik. Und ich habe heute einen interessanten Artikel gelesen, dass auch deutsche Synchronsprecher gerade Sturm laufen, weil Netflix nämlich auch die deutschen Synchronsprecher die Stimmen verwenden möchte, um KI zu trainieren. Und dann sind irgendwann die Synchronsprecher natürlich auch arbeitslos. Also das geht natürlich auch in eine ganz spannende Richtung und das müssen wir natürlich auch nochmal beobachten, weil da finde ich auch nicht alles gut, was da gerade passiert.
Ja, ich bin natürlich sowieso angeschlagen. Ja, ich hatte ja hier den Job, heute Nacht Football zu gucken, tief in die Nacht.
Ein harter Job, den du dir selbst gegeben hast.
Ich mag es schon ganz gerne. Also ich habe heute, also dieses Mal habe ich aufgegeben, letztes Jahr habe ich wirklich durchgeguckt bis 5 Uhr morgens, aber dieses Mal habe ich gegen kurz vor 3 aufgehört. Also die erste Hälfte und die Halftime-Show habe ich mir angeguckt, aber weil das Spiel jetzt auch nicht ganz so viel Höhepunkte bot, eher sowas für Taktikfüchse war, war ich dann auch wirklich zu müde. Nach der Halftime-Show von Bad Bunny.
Also ich habe mich verabschiedet, ich habe tatsächlich reingeguckt, so dieses Vorberichterstattungsding. Und ich war überrascht, dass Green Day ja aufgetreten waren zu Beginn, also vor dem eigentlichen Spiel noch eine kleine Show auf dem Spielfeld gemacht haben. Deswegen erstaunlich, weil ich mir gedacht habe, unter einem Präsidenten Donald Trump, da wird möglicherweise das alles ja jetzt ein bisschen anders als diese kunterbunten Shows und Veranstaltungen, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Aber Green Day, ich mag übrigens Green Day, ich mag die Musik auch, aber American Idiot haben sie natürlich auch gespielt, was damals gegen George W. Bush gerichtet war, und Green Day machen ja auch kein Geheimnis, dass sie nicht unbedingt auf Donald Trumps Seite sind. Fand ich schon bemerkenswert.
Ich habe nur darauf gewartet, dass Billie Eilish dann zum Münzwurf aufs Spielfeld kommt.
Richtig.
Es war tatsächlich politisch. Also Green Day ist natürlich politisch. Ich fand übrigens, dass sie genauso geklungen haben wie auf der Platte. Fand ich beeindruckend.
Ja, ja, wirklich
gut. Mhm. Ja, und diese Bad Bunny Show dann in der Mitte. Wer Bad Bunny nicht kennt, herzlichen Glückwunsch. Wir sitzen alle in einem Boot. Keiner hier kennt Bad Bunny.
Nee.
Aber nur mal so zur Orientierung, dann wurde auch mal gesagt, er ist der erfolgreichste Künstler der Welt. Ja, tatsächlich ist er das in mehreren Jahren gewesen. Der meistgestreamte Spotify-Künstler hat in einem Jahr ungefähr 600, 700 Millionen Euro oder Dollar mit Ticketerlösen eingenommen. Also von der Dimension her Taylor Swift und manchmal sogar größer. Das wird uns dann immer erklärt, um zu legitimieren, dass jetzt Bad Bunny auf der Bühne steht.
Ja.
Denn
ja,
ansonsten gibt es da keine große Legitimation. Bad Bunny ist ein Star von Lateinamerika, der auch im amerikanischen, bei den amerikanischen Latinos sicherlich sehr beliebt ist, aber er singt halt grundsätzlich Spanisch. Und er macht eine Musik, die nennt sich so Reggaeton, würde ich das mal nennen. Hm. Und das ist ein harter Reggae, der Anleihen im Rap hat. Interessiert also niemanden, der normalerweise American Football guckt.
Ja, die wenigsten, würde ich
auch sagen.
American
Football, da toleriert man es, wenn man den Nippel von Jennifer Jackson sieht. Und man findet es gut, wenn die Eagles spielen, da war man auch jung und Kid Rock ist eh herzlich willkommen.
Ja, klar.
Aber wenn da jemand aussieht, sich in einer Sprache singt, die man gar nicht versteht und dann noch eine Musikrichtung, mit der man nicht so viel anfangen kann, dann ist das zumindest im Stadion nicht die beste Sache. So, und dann kommt RTL an mit den Moderatoren und die jubeln das alle in den Himmel. Die Moderatorin, die ja auch von Let's Dance bekannt ist, die kennst du sicherlich auch, die sagt dann, oh, ihr glaubt, ja, es ist immer schwer, die Akustik im Stadion war sehr gut, aber ob das dann am Fernseher so rüberkam, das können wir nicht genau sagen. Mit anderen Worten, bei Social Media haben die Leute sich sofort beschwert, wie schlecht der Ton ist und wie schlecht der Typ klingt. Sie hat es aber legitimiert, weil es im Stadion wirklich phänomenal war. Und dann hat sie behauptet, das war so eine Mega-Party hier, es war so toll, das Stadion hat gebebt, richtig toll. Dann sehe ich heute tatsächlich Videos aus dem Stadion, wo die Leute einfach nur rumstehen. Zu Hunderten stehen die, filmen das, interessieren sich mehr oder weniger und eine Latina im Zuschauerbereich tanzt. So, das heißt, aus meiner Sicht haben die mich bei RTL mal wieder brutal verarscht. Und das hat politische Gründe, Freunde.
Und wie ist es eigentlich, ich habe es ja nicht gesehen, aber du, ich habe gelesen auch auf X, dass mehrere Fahnenträger während des Liedes zu sehen waren, die hauptsächlich Fahnen aus allen möglichen amerikanischen Einwandererländern dann getragen haben, und Donald Trump soll sich ja auch entsprechend geäußert haben.
Ja, aus Lateinamerika, also beispielsweise Argentinien, Puerto Rico, und er hat den dann auch aufgezählt. Es war alles natürlich politisch und zwar alles gegen Trump gerichtet. Gut, keine Ahnung. Mein Ding ist halt einfach, warum muss alles permanent politisiert werden?
Ja,
das verstehe ich nicht.
Naja, vor allem kennen wir übrigens nicht nur aus den USA, aber vor allem natürlich bei Großveranstaltungen. Bei den Grammys haben wir es ja ganz extrem gesehen. Hier war es noch nicht mal versteckt, aber vielleicht ein bisschen dezenter beim Super Bowl. Und Bad Bunny soll ja auch so etwas gesagt haben wie, Liebe ist besser als Hass, was auch als politische Botschaft gegen Donald Trump verstanden wurde. Ja, die amerikanische Gesellschaft ist extrem gespalten. Wir sehen, dass es auch nach Deutschland überschwappt, auch in viele andere europäische Länder übrigens, die ganz unterschiedlich damit umgehen. In der vergangenen Basta-Folge hatten wir Dänemark und die Sozialdemokraten, die einfach die Politik geändert haben. Wir haben Italien, wo man jetzt an den Olympischen Spielen sieht, wie man es auch machen kann, im Gegensatz zu Frankreich, die ja so eine wunderwoke Welt gezaubert hatten bei den vergangenen Olympischen Spielen. Also da ist gerade sehr viel im Fluss.
Herr Jopper, kontroverse Sachen, warum nicht, ja? Es ist ein Land mit Meinungsfreiheit, ja, angeblich. Okay, wenn du jetzt in deiner wissenschaftlichen Arbeit nicht genderst, dann kannst du halt schon mal einen Punktabzug geben. Aber man zwingt dich ja nicht zum Gender, zwingt dich ja nicht zu einer guten Note.
Richtig.
Und wenn du jetzt einen gewissen Studiengang wählst und da nicht genderst, dann wirst du sehr komisch angeguckt, aber das ist ja nur sozialer Druck, das ist ja kein Verbot. Wenn du in gewissen Parteien oder Gewerkschaften oder so eine Karriere machen willst und da nicht genderst, na dann kannst du aber mal gucken, wo die Karriere bleibt. Aber das ist ja kein Zwang zum Gendern, das ist ja bloß deine freie Entscheidung gegen eine Karriere.
Richtig.
Das denken die ja wirklich, die Mioskas da draußen in dieser Welt, dass es zum Beispiel keinen Zwang zum Gendern gibt. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Permanent reden sie uns ein, dass alles politisch sein muss. Die Sprache ist politisch. Was wir essen, ist politisch. Wenn du Fleisch isst, ist es politisch. Wenn du eine Dattel aus Palästina oder aus Israel isst, ist das natürlich politisch. Wenn du Nestlé-Produkte konsumierst, dann ist das natürlich politisch. Und man sollte sich doch bitte Gedanken machen über seine Politik. Denn der Alltag ist ja die Politik. Mit wem ich befreundet bin, ist Politik. Welche Musik ich höre, ist Politik. Alles soll auf einmal Politik sein. Und damit überfrachten sie jeden Menschen, setzen ihn massiv unter Druck. Denn es gibt ja immer zwei Dinge. Die richtige Seite und die falsche Seite. Wenn deine Politik ist, dass du privat dieser Weg wird kein leichter sein, von Xavier Naidoo hörst, dann bist du ein rechtsextremer Verschwörungstheoretiker, der von Adrenochrom schwafelt. Witzigerweise seit den Epstein-Files vielleicht sogar erlaubt, vorher aber nicht. Denn jetzt auf einmal wacht der Mainstream auf und denkt sich, Epstein-Files, da ist ja was. Das haben ja bislang nur so Adrenochrom-Leute gesagt, so Chemtrail-Verstrahlte. Solche Idioten, solche Verrückten wie Joppa oder Golmer haben das mal erwähnt. Da kann ja nichts dran sein, weil es die falschen Leute sagen. Der Laptop from Hell von Hunter Biden, der ist natürlich eine russische Desinformationskampagne und wer darüber berichtet, der wird grundsätzlich mundtot gemacht. Und Berichte darüber werden wir übrigens auch bei Social Media zensieren. Die werden wir bei Facebook verstecken oder löschen. Das werden wir alles machen, weil das ist ja eine Verschwörung. Und dann auf einmal ist der Laptop from Hell auf einmal gar keine Verschwörung, sondern Realität und die Fotos sind alle echt. Und dann berichten sie schon darüber. Aber wollen wir uns die Fotos mal genauer angucken? Könnt ihr bitte mal herausarbeiten, mit wem Hunter Biden da zu sehen ist und was er da mit diesen Leuten macht? Was ist mit den Videos? Berichtet doch mal ausführlich darüber. Und auf einmal fällt uns auf, scheiße, war ja doch zumindest fast genau so, wie Leute wie wir das vorher skizziert haben, wenn wir mal mutig gewesen sind. Ah, Gott, ey.
Wir haben eine sehr schöne Zuschrift nach dem vergangenen Wochenstart erhalten. Da ging es ja auch um Verschwörungstheorien und da hat uns jemand geschrieben, ein Verschwörungstheoretiker ist jemand, der früher Recht hatte. Das fand ich sehr, sehr schön formuliert.
Ja, es gab auch eine Zuschrift, dass sich jemand sehr gefreut hat, dass wir in den Kaninchenbau, ja, da gibt es mehrere Zuschriften dazu hier.
Das war die Mandy, liebe Grüße.
Hier erstmal zum Egon, der sagt, ich danke euch für die Ehrenrettung des Verschwörungstheoretikers, meines Wissens zum ersten Mal auf den mir bekannten Kanälen. Mit ähnlichen Argumenten bin ich seit Jahren unterwegs und muss verstärkt zur Kenntnis nehmen, wie abwertend und inflationiert dieser Begriff um sich greift. Nein, ja. Bei uns auf jeden Fall nicht.
Bei uns ist er sehr positiv besetzt.
Ja, Mandy hat geschrieben, liebe alles an dem Wochenstart von letzter Woche. Endlich geht's in meine Lieblingsrichtung. Das Rabbit Hole der Verschwörungstheorien habt ihr wunderbar gemacht. Ja, Verschwörungstheorien, da sind wir offen für. Aber dass so Leute wie Karin Mioska oder die ARD und ihre angeschlossenen Hunderten und Tausenden Angestellten, die mit Milliarden aus unserem Geld finanziert werden, damit nichts anfangen können, das wissen wir ja leider.
Also ehrlicherweise sind mir verschiedene Dinge bei der gestrigen Mioska-Sendung durch den Kopf gegangen.
Herr Jopper, weißt du was? Ich muss leider noch mal kurz was sagen, weil ich habe auf etwas hingearbeitet.
Sagen,
aber lassen Sie mich bitte ausreden.
Lassen Sie mich bitte ausreden.
Kann ich bitte ausreden? Ja, wenn Sie Mioska heißen, können Sie. Wenn Sie Chrupalla heißen, können Sie das nicht. Nur noch ein Wort, ja? Die können sich das alle gar nicht vorstellen, dass es hinter der Welt von CNN und ARD irgendwas anderes gibt. Und sie bauen diese Welt ja selber auf. Über Jahrzehnte haben sie sie aufgebaut in einem Konglomerat aus Journalisten und Politikern, die entsprechend eingebunden werden in den Prozess. Was sie nicht verstehen ist, wie groß die Scheiße ist, die sie dabei selber bauen. wenn sie Bill Gates einladen, in etwa April 2020 oder Mai, und der in den Tagesthemen da sitzt und dann wirklich sagt, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen, und an keiner Stelle transparent gemacht wird, dass Bill Gates einer der wichtigsten Investoren in der Impfbranche gewesen ist und dann einer der entscheidenden Profiteure der Impfkampagne gewesen ist, dann hat es mit journalistischer Sorgfaltspflicht überhaupt nichts zu tun. Das ist so weit weg von journalistischer Sorgfaltspflicht, dass die alle in Asche gehen müssen, alleine für diesen Vorfall. An keiner Stelle wurde gesagt von Herrn Zamperoni, einem unserer renommiertesten, großartigsten deutschen Journalisten, dass Bill Gates hier übrigens gerade einen Interessenkonflikt hat, weil er selber mit diesem Deal hunderte Millionen Dollar verdienen wird. Das ist ja dann so gekommen. Und jetzt erfahren wir also in den Epstein-Files, wie eng die Bande zwischen Epstein und Bill Gates eigentlich gewesen sind und an welchen Stellen die schon miteinander darüber gesprochen haben, dass es eine Pandemie geben könnte und was man da alles so machen könnte, wer eingebunden war vom WEF über Jamie Dimon von JP Morgan und. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk guckt dann vorzugsweise darauf, ob Elon Musk tatsächlich auf einer Party gewesen ist oder wie tief die Verbindungen von Donald Trump sind oder welche Rolle Harold Lutnick gespielt hat. Und genauso macht es auch die Bild, die Ewigkeiten schaffen, über Elon Musk zu sprechen, Ronsheimer ganz konkret. Aber ich habe gar nicht gehört, dass die über Bill Gates gesprochen haben. Dabei sind die Verbindungen von Bill Gates zu Epstein doch sehr gut belegt. Die führten ja unter anderem auch zu der Scheidung von Bill und Melinda Gates. Wohingegen die Verbindung von Elon Musk oder Harold Lutnick weniger stark sind.
Ja, und wir bekommen ja immer mehr mit. Es kommt ja immer mehr raus über Bill Gates, aber übrigens auch über natürlich Bill Clinton oder den Chef von Virgin Records, den anderen Milliardär, dessen Namen ich immer vergesse.
Richard Branson.
Richard Branson, genau, richtig. Auch hier soll es ja Kontakte gegeben haben. Das erfahren wir natürlich in der Tagesschau nicht. Und da möchte ich jetzt mal den Bogen ziehen, auch zu Karin Mioska gestern. War möglicher, ich stelle jetzt mal die These einfach mal in den Raum, die kannst du bewerten, wie du möchtest. Ich glaube, dass die Sendung Karin Mioska gestern möglicherweise eine Win-Win-Situation war für alle Beteiligten dort. Weil der typische Karin Mioska und ARD-Zuschauer hat nicht große Schnittmengen mit einem typischen AfD-Zuschauer. Sprich, normalerweise würde ich sagen, Frau Mioska hat für ihr eigenes Klientel dort eine Sendung gemacht und in diesem Klientel ist sie sehr gut angekommen, weil sie hat quasi ihren Gast kaum zu Wort kommen lassen und hat ihm eine Breitseite nach der anderen gegeben. Später auf X und auf den Social-Media-Plattformen kommen natürlich Ausschnitte aus dieser Sendung, die genau das zeigen, wie denn der Umgang von Frau Mioska, natürlich sehr zugespitzt dann auch, wie das bei Social Media ist, der Umgang mit Herrn Chrupalla war. Und das wiederum befeuert natürlich die AfD-Wählerschaft, um zu sagen, Herr Chrupalla, der tat einem wirklich leid. Guckt ihr dann mal dieses öffentlich-rechtliche Konglomerat an, diese Inquisition, wie sie stattgefunden hat. Möglicherweise hat diese Sendung einfach beiden Seiten gestern geholfen.
Ja, ich fand es auch wunderbar. Es war für mich ein inneres Blumenpflücken. Schöne Grüße an Katrin Müller-Hohenstein. Ich glaube, das war damals im Gespräch mit Miro Klose. War das damals auch ein inneres Blumenpflücken oder ging tatsächlich damals im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Wort vom inneren Reichsparteitag über den Sender?
Nein.
Ja, die Frau moderiert übrigens jetzt immer noch.
Ja, ist
immer.
Richtig.
Sie hat ja nicht alles für Deutschland gesagt. Sie hat
ist
gesagt, für Miro Klose war dieses Tor ein innerer Reichsparteitag. Ei, was es alles gibt im deutschen Fernsehen, ja? Also das war auf jeden Fall, ich hätte mir nur eine schönere Situation vorstellen können, wenn dasselbe Gespräch mit der gleichen Mioska geführt worden wäre, mit der Co-Sprecherin der AfD, nämlich mit Alice Weidel. Ich kann mir vorstellen, die hätte sich so ein Buffet daneben gestellt, damit sie der noch mehr ins Gesicht kotzen kann, die Weidel, der Mioska. Weil Weidel hätte das nicht ausgehalten, diese wirklich sehr, sehr aggressive Fragetechnik von Frau Mioska, die ja total ins Diskursive ging. Es ging ja überhaupt nicht mehr darum, dass da eine Journalistin ist, die einen Gast hat und die Journalistin stellt Fragen, sondern Mioska hat sich ja da tatsächlich zur grünen Pressesprecherin gemacht. So eine eloquente, schlaue Frau haben die Grünen ja gar nicht, außer man darf Karin Mioska dazuzählen.
Und ich meine, der Titel der Sendung war ja eigentlich, ist Trump ein Vorbild für Deutschland, Herr Chrupalla? Und es ging natürlich auch um Donald Trump, das war auch der Einstieg, aber dann ging es, wie wir das dauernd kennen, um irgendwelche Aussagen von AfD-Politikern, um mögliche juristische Konsequenzen für AfD-Politiker. Es ging um Putin immer wieder und wirklich immer wieder hat Karin Mioska, Herrn Chrupalla, die Verbreitung von russischer Desinformation vorgeworfen. Übrigens nicht nur, wenn es um Außen, sondern sogar auch, wenn es um Innenpolitik oder um die Wehrpflicht gegangen ist, war es schon wieder die Verbreitung russischer politischer Narrative. So ein Nonsens. Und also es war wirklich schwer erträglich. Man musste etwas Baldrian nehmen. Und ja, ich gebe dir recht, das Gespräch wäre mit Alice Weidel, glaube ich, anders gelaufen. Nicht nur, weil sie anders reagiert hätte. Ich finde, aber das ist wirklich meine rein persönliche Wahrnehmung, dass Alice Weidel argumentativ etwas stärker ist als ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla. Aber sei es drum.
Wir berichten ja regelmäßig über diesen Sondermüll des deutschen Journalismus. Unter anderem haben wir über die Sendung von Karin Mioska vom 8. September 2024 recht ausführlich hier im Wochenstart gesprochen. Da ging es um Sarah Wagenknecht. Und da haben wir gezeigt, wie die Redaktion eine Falle für Frau Wagenknecht vorbereitet hat und dann versucht hat, sie da reinfallen zu lassen. Ja. Diese Falle bezog sich auf Termine bei sozialen Trägern und Einrichtungen. Mhm. Die Redaktion hatte in Nordrhein-Westfalen rumgefragt, war Frau Wagenknecht in den letzten Jahren mal bei Ihnen, und die haben alle gesagt, nein, war nicht bei Ihnen. Und da haben sie also versucht, Frau Wagenknecht reinzulocken und ihr dann den Todesstoß zu versetzen. Das war ja so Mitte, Ende der Sendung. In diesem Fall bei Tino Chrupalla war es die erste Frage, die die Schlangengrube war. Die erste Frage, legt mich nicht fest, kann auch die zweite gewesen sein. Aber ich sag euch, wie das Interview angefangen hat. Eigentlich sollte es ja scheinbar laut Titel um Donald Trump gehen. Mhm. Und sie fragte ihn, hätte Donald Trump Chancen in der AfD?
Ja.
Und Chrupalla wusste erstmal noch nicht ganz, worauf es hinausläuft, merkte aber schon, dass das eine Schlangengrube ist. Und dann sagte sie, naja, also verurteilte Straftäter sind bei Ihnen ja, haben ja bei Ihnen Hochkonjunktur. Mhm. Also gerichtliche Probleme, das ist ja eigentlich sehr üblich in der AfD. Vom Start weg, einen Gast so anzugehen, ist journalistischer, unfairer Sondermüll, Frau Mioska. Und das wissen Sie auch. Und Sie machen das, wie Herr Jopper gesagt hat, ausschließlich für Ihre Klientel, für die Partei Die Grünen und für alle, die da so rumschweben. Also Teil der Sozialdemokratie, kleine Teile der CDU und natürlich die linke Partei.
Da finde ich übrigens, hat Chrupalla noch sehr gut geantwortet. Also die erste Frage war es tatsächlich. Also könnte Donald Trump, könnte der Mitglied der AfD werden? Antwort Chrupalla, naja, er ist amerikanischer Staatsbürger, also nein, schwierig. Und er hat ja auch schon einen Job. Und dann ging es tatsächlich direkt darum mit den verurteilten Straftätern. Und da hat Herr Chrupalla aber auch, wie ich finde, relativ souverän geantwortet, weil er meinte, na, es kommt ja darauf an, was sind das eigentlich für Straftaten? In welchem Umfang waren die denn? Und führen die dann tatsächlich zu einer Beeinträchtigung im politischen Leben? Oder ist es, was weiß ich, wir kennen ja eine Reihe von Anzeigen, die gegen AfD-Politiker schon gestellt wurden, wo wir sagen, was für eine absurde Geschichte. Ja, aber dann hat sich Frau Mioska halt einfach in Rage recherchiert, möchte ich fast sagen. Also viel Recherche war da jetzt nicht hinter, es waren Vorwürfe.
Na,
also,
ich fand sie durchaus gut vorbereitet.
Also das war sie, ja, ich will nur sagen, ich glaube nicht, dass sie das selbst recherchiert hat. Da steht ja eine riesige Redaktion dahinter und einen Knopf im Ohr hat sie auch noch.
Frau Mioska ist ja nicht Herr Jopper.
Ja, das ist so.
Du musst nicht alles selber machen, Herr Jopper.
Ja.
Also. Aber nehmen wir mal das Positive aus diesem Gespräch mit. Also jeder, der Baldrian oder Blutdrucksenker zur Verfügung hat, kann sich das gerne mal angucken. Es macht wirklich unfassbar wütend. Mhm. Sie unterbricht Chrupalla immer und sofort. Wenn er sie unterbricht, sagt sie, darf ich vielleicht auch mal ausreden? Es ist richtig dreist. Vielleicht mache ich mir das Vergnügen, wenn wir das am Donnerstag jetzt zum großen Thema machen, dann werde ich das alles mal schön zusammenschneiden, um mal deutlich zu machen, was ich damit eigentlich meine. Wir haben auch noch andere Themen für Donnerstag. Ich kann es nicht garantieren. Es ist dann vielleicht auch schon ein bisschen alt, aber interessant ist es durchaus. Man könnte es durchaus machen. Aber warum finde ich das eigentlich ganz gut, was da passiert ist? Wir wollen doch eigentlich einen harten öffentlichen Diskurs im Fernsehen. Sie trifft ja Punkte. Wenn sie darauf hinweist, dass die AfDler permanent ihre Töchter, Geschwister und Ehefrauen anstellen in ihren Fraktionen, in ihren Büros und das dann auch noch über Kreuz machen. Das heißt, Herr Jopper stellt bei sich in seinem Büro meine Tochter und meinen Sohn an und ich stelle in meinem Büro seine Frau an. das kann man durchaus kritisieren. Und die AfD würde, wenn sie das bei den Grünen in dieser Massivität spitz kriegen würde, das durch alle Sender ziehen und es wäre eine mega Aufregung. Ja? Und dann sitzt da Chrupalla und sagt, ja, so persönlich finde ich das jetzt auch nicht so toll, aber dass das jetzt eine mega Aufregung ist, das weiß der von sich, wohingegen die AfD es bei jeder anderen Partei massiv skandalisieren würde.
Natürlich hat das ein Geschmäckle, es ist juristisch sicher, das hat Herr Chrupalla auch gesagt. Ich persönlich bin eigentlich mit seiner Antwort zufrieden gewesen, weil, wie gesagt, er weist auf die juristische Haltbarkeit hin und er weist darauf hin, dass ihm selbst das auch nicht schmeckt. okay. Ich finde, dass da hat Mioska vielleicht einen Punkt gemacht. Auf der anderen Seite, wenn man tiefer wühlen würde, will ich gar nicht wissen, wie viel man da bei anderen Parteien findet. Übrigens, ich glaube, dass die CDU da auch ganz weit vorne führt. Schau dich auch mal übrigens in Kommunen um. Wenn wir auch auf kommunale Ebene gehen, da ist das gang und gäbe, dass irgendwelche Familienmitglieder beschäftigt werden. Aber die Recherche hat natürlich nicht in diese Richtung geführt. Und ich weiß nicht, inwieweit die AfD da in Recherchen drin ist. Wir wissen aber, und da gebe ich dir recht, wenn so etwas bei Grünen eine große Resonanz bekommt, wenn so etwas eine Meldung ist, möglicherweise auch, weil dann eben etwas nicht rechtssicher ist, dann wird es von der AfD ausgeschlachtet. Das ist natürlich klar, ist der politische Gegner.
Leute, ich werde euch gleich sagen, was Tino Chrupalla hätte antworten sollen und damit hätte er echt die Megaparty abgefeiert. Aber vorher möchten wir euch fragen, ob ihr Lust habt, uns Geld zu schenken. Wenn ihr Lust habt, dann macht es per PayPal oder per Banküberweisung und wir werden das dann zu unserem Gutdünken, zu unserer freien Verfügung verwenden. Unter anderem werden wir selbstverständlich unsere Nächsten bei uns anstellen, wenn das nicht schon passiert ist. Wir werden hier massive Vetternwirtschaft betreiben, so viel ist versprochen. Aber wir werden es auch für Chips, Lachgummis, wenn wir unsere Vorräte ausgehen und Ähnliches verwenden.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, denn ohne euch kann dieser Podcast hier nicht stattfinden. Ohne euch können wir als meinungsstarke Redakteure hier nicht weitermachen und deswegen ist jeder Euro nicht nur wichtig, sondern herzlichst willkommen. Basta.berlin, das ist die Webseite, wo ihr unsere Podcasts findet, aber natürlich auch alle Möglichkeiten der Überweisung, genauso wie unseren Webshop. Ja, und vielen Dank an der Stelle.
Also.
Oh, ich höre, du recherchierst im Hintergrund.
Recherchieren nenne ich sowas jetzt nicht direkt, aber wenn ich mal kurz was nachschaue, gut, manche nennen es recherchieren, so kommen dann eben auch die meisten Skandale aus der Epstein-Nummer raus. Es war ein 2 Monate altes Baby und sie haben es mit Pfeffersoße gegessen. Das ist jetzt auf jeden Fall belegt. Das steht schon im Talmud. So, ja. Also, wenn Chrupalla cool gewesen wäre, hätte er gesagt, also wissen Sie was, bei uns geht es jetzt um irgendwelche Angestellten in Büros, was machen denn die Grünen? Die bumsen gegenseitig die Ministerinnen, da heiraten die Ministerinnen ja permanent durch die Bank weg. Glauben Sie nicht? Dann fragen Sie mal die Versager-Fluchtministerin aus Nordrhein-Westfalen und fragen Sie mal, was denn eigentlich mit der Justizministerin aus Sachsen ist. Das wäre jetzt eine richtig provokante Antwort gewesen. Alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich. Das wäre sicherlich auch nicht unbedingt richtig gewesen, aber es wäre lustig gewesen.
Aber dann würde ihm natürlich Whataboutism unterstellen.
Natürlich, ja klar. Ja. Also Mioska sagte dann, aber hier der Mitarbeiter, der Abgeordnete aus dem Bundestag XY, der hat ja bei sich für 7.000 Euro den und den angestellt. Welche Qualifikation hat der denn? Und Chrupalla sagte dann, der ist Ingenieur. Ja, aber welche Qualifikation hat er denn? Ja, ist doch alles in Ordnung, ist doch rechtlich einwandfrei, der Vertrag wurde auch geprüft. Und ich denke mir die ganze Zeit so, Frau Mioska, welche Qualifikation hat denn eine 22-Jährige aus Hamburg, die als freie Theater-Tussi in Hamburg mal gearbeitet hat und jetzt aber im Bundestag sitzt, als Abgeordnete? Also die hatte natürlich keine Qualifikation und auch grüne Abgeordnete, das werden Sie bestimmt wissen, die kennen Sie ja sicherlich gut, die beschäftigen sich auch etliche Teile des Parteinachwuchses für mehrere tausend Euro pro Monat und die haben kein abgeschlossenes Studium. Die haben tatsächlich bislang die Schule absolviert, dann im besten Fall noch ein soziales Halbjahr in Guatemala, wo sie dann wirklich auf Kosten von Papi die Umwelt retten durften und sich danach ganz groß aufspielen dürfen, dass sie ja Entwicklungszusammenarbeit geleistet haben. In Wirklichkeit war es einfach ein sehr exotischer Urlaub für ein halbes Jahr. Ja. Und die werden dann angestellt bei Bundestagsabgeordneten von Bündnis 90 Die Grünen. Die haben gar keine Qualifikation. Also wenn wir schon fair sein wollen, dann adressieren Sie bitte auch genau das, dass jemand komplett ohne Berufsabschluss in die höchsten Weihen von Partei und Politik kommt.
Ja gut, und ich meine, da müssen wir jetzt noch nicht mal über Robert Habeck oder Annalena Baerbock sprechen, den wird ja auch, oder sagen wir mal, was deren Qualifikation angeht, das haben wir reichlich dann nachher in der Praxis in ihrem Job gesehen und ich muss immer noch den Kopf schütteln und jedes Mal den Kopf schütteln, wenn Annalena Baerbock einen neuen Tweet beziehungsweise auf Instagram eine neue Story veröffentlicht. Das ist einfach nur zum Fremdschämen, aber da sprechen wir nicht über Qualifikation, liebe Frau Mioska, weil das ist völlig okay, weil es geht in die genau richtige ideologische Richtung aus Ihrer Sicht.
So war das da. Wir haben noch gar nicht reingehört. Wir hören jetzt einen Auszug aus diesem Gespräch. Also es geht um Karin Mioska und die versucht eine Anklage gegen Donald Trump zu formulieren, eine besonders scharfe Anklage, und weil das aus ihrem Munde natürlich schlecht klingt, nimmt sie einfach einen wunderbaren Trick. Sie nimmt einen vermeintlichen Freund von Donald Trump und zeigt damit, dass selbst die Freunde von Donald Trump sich von ihm abwenden, weil er nämlich Hitler 2.0 ist.
Es gibt einen sehr berühmten Podcaster in den USA, das ist einer der berühmtesten und wichtigsten Trump-Unterstützer, Joe Rogan heißt der, und der hat diese Methoden, die jetzt sehr umstritten sind in den USA, nämlich die Tötungen, die erschossenen US-Bürger in Minneapolis, mit den Methoden der Gestapo verglichen. Würden Sie ihm zustimmen?
Wahnsinn. Also das ist, also nur mal am Rande, warum zur Hölle findet dieser Satz überhaupt einen Weg zu Frau Mioska in die Sendung? Warum wird Chrupalla damit überhaupt konfrontiert? Man weiß, während sie die Frage stellt, weiß man schon die Antwort von Chrupalla, nach dem Motto, warum soll ich hier irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Podcastern in den USA kommentieren? Dem kann man sich nicht anschließen. So, das liegt auf der Hand, aber sie wollte es unbedingt mal gesagt haben. Sie wollte unbedingt eben Hitler dann nochmal in Verbindung mit Donald Trump setzen. Ein sehr, sehr durchschaubares Manöver. Und wie ich finde, ist Chrupalla da auch nicht wirklich in die Falle gelaufen.
Auf allen Ebenen durchschaubar.
Ja.
Ich habe dann mal kurz die Google-KI gefragt nach den kontroversesten Äußerungen von Joe Rogan. Da habe ich dann gefunden, Transpersonen und der Hype um sie sind letzten Endes ein Zeichen unseres gesellschaftlichen Zusammenbruchs. Hätte sie eigentlich auch zitieren können.
Hätte sie zitieren können, ja.
Find ich schön, ja?
Ja.
Die Erde befindet sich in einer Abkühlungsphase.
Aha.
Passt natürlich nicht dazu, dass während der Olympia-Berichterstattung ein Klimaaktivist, der sich als Meteorologe verkleidet, behauptet, dass wir in einer Phase der Erderhitzung ist und dass ja jede Form von Schnee, warmer, kalter, was auch immer Schnee, das sagen euch die Experten natürlich, dass das alles ein Zeichen von Klimawandel ist. Es gibt nämlich auch es gibt auch warmen Schnee. So, und Joe Rogan hat übrigens auch sich für die Anwendung von Ivermectin während Covid-19 ausgesprochen und fand ich lustig, weil die Google-KI dazu schrieb, das Entwurmungsmittel Ivermectin, und da ist die Google-KI tatsächlich einer echten Verschwörung gegen dieses Medikament aufgesessen. Ich kann mich namentlich erinnern an Sebastian Born-Mehner, den österreichischen Kolumnisten, der immer aneinander geraten ist mit Gerhard Gross. Und Born-Mehner hatte das genau so bezeichnet. Ihr wollt euch da entwurmen lassen. Entwurmen. Ein Pferdeentwurmer wollt ihr schlucken gegen Covid-19. Wie dumm seid ihr denn? So hat er das gesagt, sinngemäß. Was da aber immer weggelassen wurde, ist, dass Ivermectin eines der essentiellen Medikamente dieser Welt ist und auf einer speziellen Liste der Weltgesundheitsorganisation draufsteht, für gewisse Anwendungsbereiche essentiell. Und das wird weggelassen. Man wertet es also ab mit der Einanwendung für Pferde gegen Würmer und respektiert nicht, dass es in der Humanmedizin ein sehr wichtiges Medikament ist. Das ist dermaßen unseriös. Aber es war jetzt bloß ein kleiner Ausflug.
Und diese Sachen würden niemals von Frau Mioska zitiert werden. Das ist in etwa so, als wenn, weiß nicht, Karin Mioska Björn Höcke positiv zitiert, wenn Björn Höcke sich selbst mit Hitler vergleicht. So, dann in dem Fall darf man Björn Höcke in einem positiven Kontext zitieren. Also sehr überspitzt jetzt gesagt, weil natürlich wurde auch Björn Höcke in dieser Sendung zitiert, aber immer negativ, als Negativbeispiel, wo sich dann Herr Chrupalla wieder zu äußern sollte. Sowas kennen wir natürlich. Was ich aber viel spannender und dann nochmal zu Eis. Was ich viel spannender fand, und das hat Frau Mioska nicht gesagt, das hört man in den Öffentlich-Rechtlichen auch eigentlich nie. Und deswegen schön, dass Herr Chrupalla es nochmal ausgeführt hat, dass die Eis-Agenten ja nicht eine Erfindung von Donald Trump sind, dass die Eis-Einsatzkräfte aufgebaut wurden nach den Anschlägen vom 11. September.
Nein, nein.
Nee, welche Anschläge waren es?
Ich hier erwische. Weil ich habe gehört, er hat gesagt, nach den Terroranschlägen 2003. Und ich dachte, oh mein, hat er einen Fehler gemacht? Ich habe es gegoogelt. Ja, es waren Terroranschläge 2003, nach denen Eis gegründet
richtig,
wurde.
Genau. Und die haben übrigens, die stehen schon seit Ewigkeiten auch immer wieder in der Kritik, weil sie halt durchaus auch hart vorgehen gegen illegale Migranten im Land. Schon unter allen möglichen anderen Präsidenten. Davon haben wir aber nichts erfahren. Erst jetzt unter Donald Trump, der möglicherweise auch mehr von diesen ICE-Agenten Gebrauch macht, aber nichtsdestotrotz erfahren wir medial mehr darüber, weil es Donald Trump ist und eben nicht ein Barack Obama, der ebenfalls die ICE-Agenten genauso übrigens auch wie Joe Biden im Einsatz hatte.
Die Theorie hinter dem, was Marcel gerade gesagt hat, lautet, die Präsidenten zuvor, mit Ausnahme zum gewissen Zeitpunkt Joe Biden, der dann weniger abgeschoben hat, haben dieselbe Praxis verwendet. Sie haben das aber jetzt nicht so so einmarschmäßig gemacht, was ja sehr militärisch wirkt, was sie da machen, sondern es lief einfach ganz normal als Einsatz und es wurde dagegen kein massiver Widerstand organisiert. Das deutet also darauf hin, dass wir jetzt gerade Zeuge einer inszenierten Geschichte sind und die Militanz der Eisbeamten resultiert ja vor allem aus dem gewalttätigen Widerstand gegen sie.
Ja.
Dass also ihre Gesichter gefilmt werden, dass versucht wird rauszufinden, wer sie sind, dass sie dann im Privatleben bedroht werden, dass sie auch körperlich attackiert werden. Das ist der Grund für dieses martialische Auftreten aus Sicht von ICE. Und das gab es unter Biden oder unter Obama eben nicht. Da konnte man die Arbeit einfach machen und da hat es keinen interessiert, weil es war ja Obama.
Ja, ganz genau.
Das ist
genau.
Die These dahinter. Ja, schön. Mioska hat ja auch noch einen anderen AfDler ins Feld geführt gegen Höcke, nämlich den verteidigungspolitischen Sprecher Rüdiger Lukassen.
Richtig, und da ging es um die Wehrpflicht. Und tatsächlich fragen sich ja manche Wähler immer mal wieder, ist denn jetzt die AfD für die Einführung der Wehrpflicht oder dagegen? Weil so wie es die Union möchte mit der Einführung der Wehrpflicht und so wie es ja auch mit der SPD zusammen verabschiedet wurde, hat die AfD das nicht unterstützt. Wenn man Herrn Chrupalla allerdings hört, ist er durchaus der Meinung, dass die Bundeswehr gut ausgestattet sein muss. Das ist das eine. Aber das andere, dass es durchaus auch einen Wehrdienst geben sollte. Übrigens auch, wie es früher war mit Zivildienstleistenden. Das ist Herrn Chrupalla sehr wichtig. Aber er sagt eben, wir haben das Vertrauen nicht in die Bundesregierung. Was ist denn, wenn Friedrich Merz die Rekruten in die Ukraine schickt, um dort beispielsweise einen Waffenstillstand abzusichern? Das ist ein sehr interessantes Ding. Ich finde, das ist der einzige Punkt, in meinem Wahrnehmen, wo Frau Mioska einen Punkt gemacht hat, nämlich indem sie sagt, aber Herr Chrupalla, es ist im Grundgesetz gar nicht vorgesehen und gar nicht erlaubt, dass Wehrdienstleistende an Auslandseinsätzen teilnehmen. Das stimmt, das hat Herr Chrupalla auch gar nicht so behauptet, aber es wurde durch Werbung impliziert, durch Parteiwerbung. Ich kann aber Herr Chrupallas Argumentation durchaus folgen, wenn er sagt, diese Regierung und auch der vergangenen Regierung, die haben das Vertrauen unserer Bevölkerung missbraucht, unter anderem bei Corona. Und warum sollten wir denn jetzt denen vertrauen, wenn sie sagen, ja, wir sind nur an einem Frieden interessiert und die Absicherung des Friedens und nur deswegen wollen wir die Wehrpflicht einführen?
Darf ich das kurz ausführen? Ja. In der Corona-Zeit wurden Rechte jedes Einzelnen immer abgewogen gegen das Allgemeinwohl. Und wenn jetzt deutsche Soldaten in die Ukraine geschickt würden, dann wäre das ein klarer Bruch mit dem Grundgesetz. Wieso unterstellen Sie das?
Ja, boah, da ärgere ich mich. Also bei der Aussage, da wurde doch immer die Rechte des Einzelnen wurden immer, ausnahmslos immer abgewogen gegenüber dem Wohl der Allgemeinheit. Boah, da hätte ich schon fast ausgeschaltet.
Also vordergründig abgewogen wurden die schon. Es ging halt immer zu Lasten des Individuums. Weil
ja,
auf der einen Seite der Waage hat man einfach ganz fette Kaliber raufgepackt und das Grundgesetz lag auf der anderen Seite, hat sich dann keiner mehr für geschert.
Also ja, und es ging auch nicht um das Wohl der Allgemeinheit. Wenn wir uns diese ganzen, beispielsweise die Protokolle aus Corona, die Corona-Protokolle aus den verschiedenen Gremien da anschauen, da haben wir doch gesehen, dass es FIFA politische Entscheidungen sind. Das ist keine wissenschaftliche Grundlage, also sprich übersetzt, keine Veranlassung zum Schutz des Allgemeinwohls gegeben hat, sondern dass es einfach politische Entscheidungen waren. Also diese Aussage von Frau Mioska, und ich glaube wirklich, dass sie da fest von überzeugt ist, dass sie die Wahrheit spricht, lässt so wahnsinnig tief blicken.
Im Verteidigungsfall,
ja, das steht da.
Die werden in die Logistik geschickt oder in den Heimatschutz, aber nicht an die Front. Das betrifft Berufs- und Zeitsoldaten. Es ist einfach nicht richtig, was Sie hier behaupten.
So, da habe ich jetzt tatsächlich was mitgebracht. Mioska sagt also, die Behauptung, dass Wehrpflichtige da an die Front müssen, das ist totaler Quatsch. Jetzt berichte ich mal, was der Schweizer Rundfunk heute schreibt.
Ja.
Jetzt hat die Ukraine erstmal Zahlen genannt. Der neue Verteidigungsminister Mikhailo Fedorov sprach von rund 2 Millionen Ukrainern, die sich der Mobilisierung entzogen haben. Zusätzlich hätten sich etwa 200.000 Soldaten unerlaubt von der Truppe entfernt. Zum Vergleich, die Ukraine hat eine Gesamtbevölkerung von rund 39 Millionen Menschen. In der Armee kämpfen rund 900.000 Soldaten. Viele sind sich einig, dass es dringend Reformen und Lösungsansätze braucht. Sie sehen im Personalmangel eines der dringendsten Probleme für die Verteidigungsfähigkeit des Landes. Frau Mioska setzt sich also ernsthaft in ihre Sendung hin. Als eine der bekanntesten und
bestbezahltesten
deutschen Journalisten und sagt, im Verteidigungsfall geht es doch um Zeit- und Berufssoldaten. Wir haben 184.000 aktive Soldaten. Das ist weniger als das, was in der Ukraine desertiert ist.
Ja, das ist richtig, ja. Aber die sind doch dann alle in Deutschland, oder nicht?
Wir haben 184.000 aktive Soldaten. In der Ukraine kämpfen gerade 900.000 Soldaten. Es ist aber nicht identisch. Also die Zahl, nicht alle 900.000 sind an der Front. Da gibt es Schätzungen von 300.000, die an der Front sind. Aber diese Aussage von Mjoska, dass das ja Berufs- und Zeitsoldaten seien, die da an die Front geschickt werden, ist natürlich hanebüchen.
Ja.
Seit Jahren, das fing, weiß ich gar nicht an, wann das anfing, bestimmt 2023 fing das an, dass pro-russische X-Accounts immer wieder Videos gepostet haben, wie die Ukrainer von der Straße weg die Freiwilligen rekrutiert haben,
ja,
also überfallen haben, gejagt haben, von hinten gepackt haben und auch gerne in zivile Fahrzeuge verbracht haben, um sie dann wegzubringen. Also genau die Story, die Eis vorgeworfen wird, von wegen nicht richtig markierte Fahrzeuge und in zivil und wie die Häscher und so weiter. Es ist ja fast Gestapo-Methoden, was da in der Ukraine passiert. Mhm. So. Das blenden die alle aus. Das war damals russische Desinformation. Wir haben es auch nie gezeigt, weil wir es nie verifizieren konnten, dass es tatsächlich so ist. Theoretisch wäre ja auch möglich gewesen, dass es russische Schauspieler sind, die uns das jetzt gerade aufführen als Propaganda.
Aber tatsächlich haben wir ja auch von Ukrainern, die nach Deutschland gekommen sind, Ähnliches gehört. Also sprich, die hier nach Deutschland gekommen sind, weil sie eben vor solchen Methoden, von denen sie eben auch gehört hatten, gefliehen. Und ich meine, du fliehst ja nicht, weil irgendwie möglicherweise irgendein Bot-Account auf X so etwas postet, sondern weil die reale Gefahr für dich besteht.
Diese Videos kennen wir also seit Jahren. Und sie sind ja mittlerweile sogar von deutschen Journalisten verifiziert, die bei Weltnachrichtensender arbeiten und Co. Mittlerweile ist es ja ein offenes Geheimnis, dass es genauso läuft.
Ja.
Aber Mjoska blendet das aus und meint im Verteidigungsfalle, das ist doch Quatsch, wenn sie sagen, die Wehrpflichten gehen an die Front. Na wozu? Sie scheint sich gar nicht ausmalen zu können, wie viele Deutsche innerhalb der ersten Tage sterben werden, wenn sie tatsächlich gegen Russland in den Kampf ziehen. Und ich sage es ganz klar, Frau Mjoska, ich sage es ganz klar, Herr Bundeskanzler, ich sage es in alle Richtungen ganz klar. Kein Krieg mit Russland. Niemals.
Punkt. Und da wurde natürlich dann auch in der Sendung immer wieder darauf gelenkt, dass Herr Chrupalla Stellung zu Russland beziehen soll, Stellung zu Wladimir Putin beziehen soll, dass Wladimir Putin, also wie es denn auch Chrupalla nur wagen könnte, dass es keine Gefahr gibt, die von Herrn Putin ausgeht. Ja, natürlich, laut Frau Mjoska, natürlich gibt es eine reale Gefahr für Deutschland, für die Bevölkerung, vor einem Atomkrieg, dass der Wladimir quasi am Knopf sitzt, am roten Knopf und wir jederzeit natürlich Atombomben abkriegen könnten und deswegen, so zumindest zwischen den Zeilen, deswegen natürlich auch die Aufrüstung Deutschlands passieren muss und Russland ist nun mal der Feind. Das ist auf jeden Fall die Hauptaussage, eine der Hauptaussagen der gestrigen Sendung.
Chrupalla hat absolut recht. Er hat gesagt, was ich Trump hoch anrechne, ist, dass er versucht, diesen Krieg zu beenden und dass er mit Putin spricht. Wir alle sollten uns doch wünschen, dass Friedrich Merz selbstverständlich mit Präsident Putin spricht. Logisch. Ja. Und Macron und Starmer, alle sollten sie miteinander sprechen. Das ist doch das Normalste von der Welt. Natürlich müssen wir Kontakte nach Russland suchen. Natürlich müssen wir mit unseren Ex-Kollegen sprechen, die jetzt wieder in Moskau sind. Klar sollten wir diese Gesprächskanäle wieder aufbauen.
Ja.
Wir müssen alle gemeinsam auf dem europäischen Kontinent miteinander leben. Und uns verbindet auch eine Kultur. Man behauptet dann ja so, der Russe an sich sei ja ein kulturloser Barbar, der seine ganze Jugend verheizt. Und es ist ja scheißegal, ob ein russisches Leben jetzt erlischt in der Ukraine. Die werden da hingeschickt und der Fleischwolf, das ist das Ziel von Präsident Putin. Das ist reine Propaganda. Das ist nicht in Ordnung, wenn man das immer wieder über die Medien perpetuiert. Und das ging ja eine ganze Weile so. Ist ja heutzutage nicht mehr. Die wollen ja vom Ukraine-Krieg weitestgehend gar nichts mehr wissen.
Ja.
Der läuft ja nicht so gut. Die haben ja letzten Endes nicht gewonnen, das kann man ja so sagen.
Aber
damals, 22, 23, da war das genau diese Story, dass die Russen und die Deutschen, die verbindet quasi gar nichts. Dazu kann ich mal was sagen. Ja? Ich bin mit einer alten Deutschen zusammen. Das bedeutet, ihre Vorfahren wurden von Russland, von Zarin Katharina, nach in die Sowjetunion geholt. Sowjetunion hieß das natürlich damals nicht. Bleiben wir bei Russland. Ja. Sie wurden nach Russland geholt und sie haben dort Ackerbau betrieben. Und die haben das richtig gut gemacht. Die haben Flächen beackert, die vorher nicht urbar gewesen sind. Und weil sie wussten, wie es funktioniert, haben sie sie urbar gemacht. Aber das führte zu Neid und sie wurden immer wieder selbst innerhalb Russlands vertrieben. Dann kam der große Krieg, der Vaterländische Krieg. Es gab einen extremen Russlandhass. Diese Leute hatten mit Hitler nichts zu tun. Dennoch wurden sie deportiert und endeten dann, nachdem Stalin mit ihnen fertig war, teilweise natürlich in Kriegsgefangenschaft, sind verstorben, sind schwerst traumatisiert, ihr Leben lang gezeichnet gewesen. Oder sie landeten dann eben auch in Kasachstan. So, dann haben sie ihr Leben in Kasachstan verbracht und erst als Helmut die Einheit vollbracht hat. Helmut hat uns heimgeholt, sagen sie immer. Helmut Kohl hat ermöglicht, dass diese Menschen nach Deutschland kommen. Und diese Menschen, die diese Geschichte mit Russland haben, eine Geschichte der Vertreibung, der Kriegsgefangenschaft, auch der willentlichen oder unwillentlichen Ermordung von alten Deutschen, die sind trotzdem differenzierter gegenüber Russland, als es die Deutschen selber sind. Die Deutschen, die gar keine Erfahrung gemacht haben mit den Russen, vor allem nicht im Westen, da hatten sie ja höchstens ein bisschen Angst, aber ansonsten hatten sie keine konkreten Erfahrungen. Darüber sollten wir mal nachdenken. Wir müssen natürlich diese Bande ausbauen und miteinander sprechen und diesen Krieg beenden und danach mit der Zusammenarbeit anfangen. Und das geht auch über Ressourcen, das geht auch über einen kulturellen Austausch. Es geht darum, dass wir uns wieder gegenseitig zuhören und versuchen zu ergründen, warum dieser Krieg aus russischen Gesichtspunkten eigentlich geführt wurde und warum Präsident Putin nach wie vor in Russland eine starke Mehrheit für diesen Krieg hat.
Und wir sehen doch, was bei den Gesprächen beispielsweise zwischen den USA und Russland bei rumkommt und was eben auf der Strecke bleibt, weil die Europäer und speziell Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder auch Polen nicht mit Russland sprechen. Was kommt bei rum? Es war ja jetzt kürzlich wieder ein Treffen, Abu Dhabi, zwischen Vertretern aus Moskau und Kiew, aber auch aus den USA, die waren mit dabei. Und ganz am Rande gab es auch ein paar Vereinbarungen, die geschlossen wurden. Also zum Beispiel, dass es wieder zwischen Washington und Moskau eine Militärkooperation und Austausch auf der allerhöchsten Leitungsebene gibt. Das ist schon vor dem Ukraine-Krieg ausgesetzt worden. Das gibt es also jetzt wieder und das ist gar nicht oft genug und hoch genug zu bewerten, weil natürlich auch Geheimdienstinformationen ausgetauscht werden können. Früher, auch im Kalten Krieg und so weiter, es gab immer ein rotes Telefon, also auch im Notfall gab es immer eine gewisse Verbindung. Das war nie gekappt zwischen Washington und Moskau, aber es gab nicht den typischen Austausch. Der soll wieder stattfinden. Bereits zuvor wurden ganz viele Wirtschaftsverträge oder Wirtschaftsvereinbarungen zwischen Moskau und Washington geschlossen. All das so am Rande von den Friedensverhandlungen. Und was hat Deutschland beispielsweise oder die EU? Die beschließen, dass sie auf Ewigkeiten auf russische Rohstoffe verzichten wollen. Jetzt gerade aktuell gerät Frankreich ins Visier, weil während wir natürlich keine Rohstoffe wie Öl oder Gas aus Russland nehmen, bezieht Frankreich weiter fleißig für die Atomkraftwerke Uran, russisches Uran. Ist übrigens auch völlig untergegangen und berichtet man nicht so gerne drüber, aber jetzt gerät so ein bisschen in den Fokus, weil Frankreich dazu gedrängt werden soll, auch kein Uran mehr aus Russland zu beziehen. Das hätte auch katastrophale Auswirkungen auf die französische Wirtschaft. Deswegen versucht man das so ein bisschen wegzureden. Und wie es auf die deutsche Wirtschaft Auswirkungen hatte, das sehen wir überall. Alles wird teurer und es wird auch noch so weitergehen.
Viktor Orban hat gerade gesagt, wer uns verbieten möchte, russische Ressourcen zu nutzen, der ist unser Feind. Das heißt, die Ukraine ist unser Feind.
Ja.
Und die EU ist unser Feind. Der macht das ganz klar. Der ist gerade im Wahlkampf. In 2 Monaten wird in Ungarn gewählt. Extrem wichtige Wahl für ganz Europa. Und da macht er seine Position deutlich. Noch ein Wort zu Mioska. Ein letztes. Wir werden übrigens mal dieses Mioska-Gespräch mit Gopala unter unserer Folge hier mal verlinken. Da wird dann also der verteidigungspolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Rüdiger Lukassen, eingeblendet, wie er eine Rede im Deutschen Bundestag hält. Und ich sage mal so, Lukassen, missverstehen Sie mich richtig, er möchte Björn Höcke missverstehen und er greift Björn Höcke an. Was ziemlich krass ist, dass im Bundestag ein AfDler den Landesvorsitzenden der AfD Thüringen meines Erachtens absichtlich missversteht und grundlos attackiert. Und das greift Mioska dann natürlich wieder auf, genauso wie es mit Joe Rogan gemacht hat und hält das Tino Chrupalla vor. Aber auch Mioska wollte Björn Höcke missverstehen. Es geht da also um die Frage, sollten junge Deutsche für dieses Land sterben? Und Höcke hat dann dazu was gesagt und ich übersetze es jetzt mal in klare Sprache. Ja? Höcke hat gesagt, ich liebe dieses Land, ich würde dieses Land immer verteidigen gegen äußere Feinde, aber so wie dieses Land von innenpolitischen Feinden gekapert wurde, kann man doch niemandem sagen, dass er für diese innenpolitischen Feinde jetzt an die Front ziehen soll und da andere Menschen ermorden soll und selber sterben soll. Das hat Höcke gesagt. Höcke hat gesagt, die Feinde sind eigentlich im Inneren und das ist Frau Mioska, das ist die ARD, das ist die SPD, die Grünen, die CDU, die uns unsere Grundrechte nehmen, auch das Grundrecht auf freie Meinung und auf demokratische Mitbestimmung, das nehmen sie uns alles, für die kann doch keiner von uns sterben. Das hat er gesagt, nichts anderes.
Ja, richtig. Er hat auch nochmal aufgezählt, was in diesem Land alles schiefläuft. Da hat er die Wirtschaft, die Industrialisierung genannt. Er hat aber auch den Gender-Wahnsinn genannt und irgendwelche Pronomengeschichten und. Und da sagt er halt, ist es wert, das zu verteidigen? Nein, das wollen wir ganz sicher nicht verteidigen. Und da kann ich auch verstehen, wenn der ein oder andere sagt, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum man nicht zur Bundeswehr gehen sollte. Also ich akzeptiere viele davon, da kann man sich auch gerne über alle möglichen Gründe unterhalten. Aber ein Grund, den ich auch immer wieder höre, ist, also Entschuldigung, ich soll also, und das ist mein oberster Dienst, der ist der Verteidigungsminister, das ist ein SPD-Politiker, dessen Chef ist ein CDU-Politiker, das sind also meine Chefs, für die soll ich das Land verteidigen. Ich soll für Bilder, wie ich sie in den aktuellen Innenstädten sehe, die Stadtbilder, ich soll dieses Stadtbild, das soll ich verteidigen. Wenn ich etwas verteidige, muss ich doch der Meinung sein, dass es verteidigungswert ist, dass ich genau möchte, dass etwas erhalten bleibt, gegen äußere Einflüsse beschützenswert ist. Und das ist einfach vielerlei Hinsicht nicht mehr der Fall.
Und da ist er wieder, unser Marcel Höcke, der Bruder von Björn Jopper.
Ja.
Pass auf, jetzt abschließend erkläre ich, warum ich dich in einen Topf mit ihm geworfen habe. Du hast ja das Verwaltungsgericht in Schleswig-Holstein attackiert.
Und Höcke, aber liebevoll.
Sehr liebevoll. Und Höcke ist ja verurteilt, weil er gesagt hat, alles für Deutschland. Kurz mal zum Kontext, weil ich finde, dass Sachen oftmals total verkürzt werden und dann der Wesensgehalt gar nicht mehr da ist. Alles für Deutschland ist eine Losung, die unter Hitler gebraucht wurde von der SA. Und Höcke hat diese Losung dann sinngemäß auch verwendet. Er hat auch gesagt, alles für Deutschland. So ein Dreiklang. Dann wurde ihm vorgeworfen, dass er das absichtlich gemacht hat, weil er eine SA-Losung verwenden wollte. Er wollte also eine richtige Hitler-Nazis in Deutschland eine Botschaft senden, ich bin einer von ihnen. Das ist der Vorwurf. Höcke selber sagt, diese Losung kennt doch praktisch keiner. Ich wusste das auch nicht und ich habe das natürlich überhaupt nicht absichtlich gemacht. Das Gericht hat aber entschieden, Herr Höcke ist Historiker, er war Geschichtslehrer, er ist Politiker. Wir können davon ausgehen, dass er es wusste und absichtlich gemacht hat. So ist er verurteilt worden. Jetzt hat er sich also im Thüringer Landtag wieder hingestellt und hat wieder darauf Bezug genommen und hat ja gesagt, ich wurde für alles für Deutschland verurteilt. Seine Kritiker sagen jetzt, er hat es wieder gesagt, er macht es immer wieder, er will damit provozieren. Ein Höcke-Versteher würde sagen, er akzeptiert dieses Urteil nicht, er empfindet dieses Urteil als brutale Ungerechtigkeit. Er sieht in diesem Urteil einen Beleg dafür, dass seine Partei und er als Person in den Dreck gezogen werden soll und unmöglich gemacht werden soll. Und darum zitiert er es erneut, das ist auch in diesem Fall und vor allem in diesem Fall keine Volksverhetzung, sondern er sagt ja, was passiert ist und bezieht das auf sein Urteil und führt damit seinen Kritikern vor, wie antidemokratisch sie eigentlich handeln. So, und das sind jetzt doch von meiner Seite klar und schlüssig dargestellte Sachverhalte. Und das, was Lukassen in dem kurzen Ton gemacht hat und was Mioska gemacht hat, das ist aus meiner Sicht unterkomplex.
Ich werde morgen im Kontrafunk auch mit Ulrich Vosgerau über die Höcke-Geschichte und alles für Deutschland nochmal sprechen. Oder hat er möglicherweise Alice für Deutschland gesagt? Es ist ja auch sehr gängig im Moment.
Und danach schalte ich live in 18:20 direkt nach Thüringen zu Björn Höcke.
Das glaube ich nicht.
So, also ich finde, da war doch heute wieder viel Schönes dabei. Wir sind aber zu vielen Dingen auch gar nicht gekommen. Zu Jeffrey Epstein sind wir gar nicht gekommen.
Und zum Dschungelcamp leider auch nicht.
Haben wir den gehört, den Epstein mit dem Homburg?
Haben wir heute noch nicht gehört. Möchtest du den noch spielen?
Ja, wir sind jetzt am Ende angekommen, aber da hören wir doch mal kurz rein. Also, es gibt auch da wieder eine schöne Zuschrift von einem unserer Zuschauer. Das ist der Wolfram. Und der Wolfram hatte ja letzte Woche nach dem Wochenstart gesagt, die Epstein-Nummer ist wie Fußpilz, mir ist am liebsten, wenn davon gar nichts kommt. Und das hatten wir auch bei Buster Berlin 310 vorgelesen. Und dann hat Wolfram nochmal geschrieben und sagte, ich habe jetzt das Video von Homburg gesehen, Nein, nein, es ist schon wichtig. Mhm. Also warum? Es wird doch wieder ein bisschen länger. Herr Hopper, du hast Zeit, ja?
Ja, auch du.
Ich würde jetzt mal Epstein in drei Komplexe unterteilen. Der eine Komplex ist der sadistische Kannibalismus-Komplex. Da gibt es wenig Belege, keine oder keine Belege, nur Behauptungen. Es ist jedenfalls noch nicht so rechtssicher, dass ich sagen kann, ja, ich weiß, dass da Kannibalismus passiert ist. Mhm. Der zweite Komplex ist Sex mit Frauen, die unter 20 waren. Das ist ausreichend belegt. Auch, dass sie unter 18 waren, ist ausreichend belegt. Dass sie unter 14 oder unter 10 waren, habe ich bislang noch nicht ausreichend belegt gefunden. Der zweite Komplex, den kann man zum Skandal machen. Der ist juristisch auf jeden Fall strafbar. Aber wie groß der Skandal ist, nachdem man schon jahrelang über genau diesen Skandal gesprochen hat, nun ja. Und der dritte Komplex ist, was sagt uns dieses ganze vorliegende Material über diese Gesellschaft, über Mette Marit, über Politiker, über Verbindungen zu Geheimdiensten? Was sagt uns das eigentlich? Und das ist doch das Spannende.
Ja.
Es sagt uns natürlich was. Vor allem eben auch die Verbindung zu Bill Gates. Und Homburg hat sich jetzt also hingestellt und hat ein Video von 15, 20 Minuten gemacht und hat über diese Verbindung von Epstein in den Finanzmarkt gesprochen.
Immer wieder geht es um sogenannte globale Gesundheit. Global Health, ein bekanntes Geschäftsmodell. Hier übersendet Boris Nikolic, die rechte Hand von Bill Gates, den Entwurf einer Tagung, auf der Jamie Dimon spricht, der Chef der Großbank JP Morgan, der frühere Premier Tony Blair, der Chef von USAID und natürlich Bill Gates persönlich, der über ein Global Health Investment Fund resoniert.
Also mit anderen Worten, dass natürlich Bill Gates da irgendwo seine Finger mit im Spiel hatte, aber vor allem diese Global Health Geschichte ist ja etwas, was uns alle angeht.
Allgemein gesprochen spendet Gates oft $1, wenn der Staat $10 drauflegt und die Mittel dann an Unternehmen fließen, an denen Gates beteiligt ist, etwa BioNTech im Jahre 2020.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Es wurde ja schon nachgewiesen, ist kein Geheimnis, ne? Es ist kein Geheimnis, es ist öffentlich bekannt und durch Anfragen im Bundestag auch belegt, dass die deutsche Bundesregierung mit unterschiedlichen Ministerien mit etlichen Projekten Geld an die Bill und Melinda Gates Foundation gibt.
Ja.
Und es wird dann so argumentiert, es geht dann um Malaria in Afrika, es geht dann um das, es geht dann um jenes. Und so ist die Bill und Melinda Gates Foundation über Jahre zu einem globalen Player geworden, an dem man in gewissen Punkten der Entwicklungshilfe nicht vorbeigekommen ist.
Mhm.
Und es ist ja auch bequem für Ministerien, für Politiker, für die Weltgesundheitsorganisation zu sagen, ja, da haben wir ein Problem, das ist Malaria in Afrika, wir können jetzt da keine Strukturen aufbauen, aber die Bill und Melinda Gates Foundation, die hat die Strukturen schon, dann sollen die das doch am besten machen. Das könnte man ja als Win-Win-Geschäft betrachten.
Mhm.
Aber wenn es dann so ist, wie Homburg gerade gesagt hat, dass aus dem Milliardenvermögen der Foundation $1 investiert wird, dann aber aus Deutschland noch 10 Euro draufkommen und aus anderen Ländern ebenfalls 10 Euro draufkommen, wächst die Macht und der Einfluss der Foundation. Es geht nicht mehr ohne sie. Und sie können dann quasi das Agenda-Setting betreiben und entscheiden, was gemacht wird und wie es gemacht wird und von wem es gemacht wird. Und das hat Homburg gerade gesagt, dass das Geld dann zurückfließt in die Pharmakonzerne, an denen Bill Gates beteiligt ist. Und das sind ja mannigfaltige.
Ja.
Also die These ist, die Foundation bekommt Geld und es sind letzten Endes auch einerseits Umsatzbeschaffer für die Pharmakonzerne, andererseits geht es natürlich auch in die reale Erforschung von Medikamenten und Situationen. Denn wenn da ein experimentelles Medikament gegen XY ist, und es angewendet werden soll in Afrika und die Bill und Melinda Gates Foundation dahinter steckt und es finanziert wird aus seriösen deutschen Quellen, dann gibt es doch gar keine Frage, ob das gemacht werden soll, sondern dann wird es gemacht und auf einmal hat man einen legitimierten Menschenversuch. Das ist doch die These dahinter.
Und das ist ja übrigens auch ein Grund von mehreren, warum Donald Trump und die USA aus der WHO ausgetreten sind. Nämlich, weil laut Trump und laut auch Kennedy Jr., dem Gesundheitsminister, die WHO dem US-amerikanischen Volk Schaden zufügt. Finanziellen Schaden, aber auch gesundheitlichen Schaden durch Einflüsse, die in der WHO eben geltend sind, die eben nicht von Regierungen stammen, sondern eben aus der Privatwirtschaft oder von Regierungen, mit denen man sich nicht so gut versteht, das ist ein anderer Aspekt, aber genau das ist ja der Grund gewesen. Und jetzt sehen wir es hier also auch noch einmal belegt.
Jetzt kommt mein Schlusswort, Herr Jopper. Mhm. Unsere geistigen Eliten, unsere am besten ausgebildeten Journalisten, sind der Auffassung, dass das, was ich hier darlege, alles Verschwörungstheorien sind und dass man denen auch gar nicht nachgehen soll. Man sollte sie gar nicht replizieren, man sollte sie gar nicht aussprechen, damit ihr da draußen nicht verwirrt werdet. Das ist ja letzten Endes die Omerta, die sie über ganz vieles gelegt haben. Gleichzeitig nehmen sie Millionen Gelder von der Foundation an, wie der Spiegel es ja getan hat, über Jahre mehrere Millionen. Diese Leute halten es aber für unplausibel, dass Bill Gates nicht der Philanthrop ist. Sie bezeichnen ihn immer als Philanthropen. Der hat bei Microsoft mit Klauen und mit allen Möglichkeiten die Konkurrenz unterdrückt und wurde dafür auch schon verurteilt. Die Geschichte von Bill Gates und Microsoft, wie sie auf dem Markt agiert hat, da gibt es ja legendäre Dokumentationen zu. Die Mitarbeiter sollen ihn gehasst haben. Dann soll er versucht haben, sein miserables Microsoft-Image aufzupolieren, indem er in die sogenannte Philanthropie gegangen ist. Und hat sich dann also da einen Ruf mit seiner Frau aufgebaut. Während er diese Philanthropie groß gemacht hat, hing er aber liebend gerne ab mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, der sich schuldig bekannt hat, Minderjährige ausgenutzt hat für Sex. Bill und Epstein haben sich immer wieder getroffen, waren in New York echte Vertraute. Das ging so weit, dass seine Frau gesagt hat, dass sie sich auch deswegen von ihm getrennt hat und dass sie mit diesem Epstein überhaupt nichts zu tun haben sollte. Sie wurde übrigens gerade angesprochen auf diese Vermutung, dass Bill mit russischen Prostituierten sich eine Sexualkrankheit eingefangen hat und sie dann versucht hat, unter Medikamente zu setzen, um sie zu heilen, weil er Angst hatte, dass er sie selber angesteckt hat. Dazu hat sie sich gerade geäußert. Sinngemäß hat sie gesagt, meine Situation mag vielleicht schwer sein, aber die Situation der Mädchen ist viel schlimmer gewesen. Ja?
Lässt auch tief blicken, ja.
Genau. Und dieser Bill Gates redet dann also die Pandemie herbei und bietet gleichzeitig den Impfstoff an, von dem er dann mit hunderten Millionen Dollar profitiert. Und unsere geistige und journalistische Elite kommt nicht auf die Idee, Bill Gates als eine einzige Verschwörung zu betrachten, sondern denkt nach wie vor, dass er der Philanthrop und Menschenfreund ist, an dem es gar nichts zu kritisieren gibt und wo man gar nicht genau hinschauen sollte. Und das gilt nicht nur für Bill Gates, sondern das gilt auch für George Soros, das gilt auch für die Lumière-Stiftung, das gilt für die deutschen Stiftungen, die genau diese Stories fahren. Leute, das war mein Schlusswort. Mein Name ist Benjamin Golmer. Bis bald.
Mein Name ist Marcel Jopper. Am Donnerstag wieder mehr Geschichten aus dem Kaninchenbau. Bis dahin, tja, und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.